Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sonntagmorgen und grüße Sie ganz herzlich aus dem Großraum Stuttgart. Mein Name ist Cornelia Schmid. Ich arbeite als Freischaffend, als Theologin, als Unternehmerin und bin auch unter anderem Autorin. Und ich freue mich heute mit Ihnen gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern, auch wenn sich das vielleicht im Moment nicht ganz so nach gemeinsam anfühlt. In den letzten Wochen begegnen mir immer wieder zwei, ich nenne es mal zwei Sorten von Christen. Die einen kommen relativ gut durch die Krise und ihr Credo ist, ich bin gesegnet. Die anderen schauen auf schmelzende Finanzen und machen sich Sorgen. Sie blicken auf die Gesegneten und bemerken bitter, warum segnet Gott mich nicht? Diese Bemerkungen habe ich in den letzten Monaten recht häufig gehört. Und ich gewinne den Eindruck, was wir westeuropäischen Christen unter Segen verstehen, ist nicht das, was Gott unter Segen versteht. Das Wort Segen, was wir kennen, kommt eigentlich aus dem Lateinischen. Signum, Zeichen, Kennzeichen, Abzeichen. Und es bezeichnet in vielen Religionen ein Gebet oder ein Ritual, wodurch andere Personen oder Sachen Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen sollen. Und das Ziel des Segnens, das ist die Förderung von Glück und Gedeihen oder die Zusicherung von Schutz und Bewahrung. Der Segen, dieses Zeichen, erfolgt mit Worten oder ganz zum Anschauen, Handauflegung, ein Kreuzzeichen, Salben. Und es soll die wohltätige Zuwendung eines Gottes zu der gesegneten Person symbolisieren. Wir sagen manchmal auch umgangssprachlich, wenn wir uns über ein Geschenk freuen oder eine Situation beschreiben, zum Beispiel, dieses Kind ist ein Segen für uns. Oder wir drücken Fülle aus mit den Begriffen Ernte, Segen oder Geld, Segen. Wir segnen zum Beispiel Schiffe, Menschen, eine Armee, die in den Krieg zieht. Und da stellt sich mir die Frage, was ist eigentlich Segen? Was ist göttlicher Segen? Was ist vermeintlicher Segen? Was halten wir als Menschen für Segen? Und was haben wir aus unseren Erfahrungen mit dem Wort Segen gemacht oder gelernt? Ist Segen immer nur etwas Hochgeistliches oder durchaus auch materiell? Wenn ich mich mit dem Wort in der Bibel beschäftige, dann schaue ich immer, wie bei jedem Wort, wo kommt es das allererste Mal vor? Das Verb segnen kommt zuallererst in der Schöpfungsgeschichte vor. Wir lesen in 1. Mose 1, und Gott schuf große Seeungeheuer. Und alles Getier, das da lebt und webt, davon das Wasser wimmelt, ein jedes nach seiner Art, und alle gefiederten Vögel, einen jeden nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Da ward aus Abend und Morgen der fünfte Tag. Das ist ja spannend. Nicht der Mensch wird als erstes gesegnet, sondern Seeungeheuer, Fische, Vögel. Wörtlich aus dem Hebräischen heißt es hier, und Gott segnete sie, sagend, seid fruchtbar. Gott segnet, indem er spricht. Gott segnet mit Worten aus seinem Mund. Und so erwidert Jesus, als er 40 Tage gefastet hat, und der Teufel kommt, um ihn zu versuchen. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das ist das Wie Wie segnet Gott? Durch das Wort seines Mundes. Ganz praktisch. Wenn Gott spricht, dann erfüllt sich sein Wort nicht nur im Geistlichen. Wir Menschen vergeistlichen sehr schnell. Segen ist nicht nur eine Zeichenhandlung am Ende eines Gottesdienstes. Segen ist das lebendige Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Was heißt Segen eigentlich auf Hebräisch, habe ich mich gefragt und bin auf das hebräische Wort Baruch gestoßen. In unserer westlichen Welt hat sich aus Segen ergeben, Gott gibt mir etwas, Gott tut etwas für mich. Das sichtbare Zeichen für Segen ist genug Geld auf meinem Konto, Häuser, Autos, materieller Besitz. Das bedeutet, Gott hat mich gesegnet. Das aber ist nicht die ursprüngliche Bedeutung des hebräischen Wortes Baruch. Im Hebräischen hat jeder einzelne Buchstabe ein Bild in sich, ein Symbol, eine Bedeutung. Und wenn wir dieses hebräische Wort Baruch nehmen, kommen wir auf folgende Buchstaben. Da ist einmal der Buchstabe Bet. Bet steht für Haus oder für Wohnen. Es steht auch für Jesus, den Sohn. Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch, also wohnt in mir und ich wohne in euch. Bet heißt Wohnen oder Haus. Dann gibt es den hebräischen Buchstaben Resh, der in dem Wort Baruch drin vorkommt. Resh steht für den menschlichen Kopf, für den Anfang. Und dann folgt als nächster Buchstabe in Baruch das Kaf. Das bedeutet Hand, die offene Hand oder auch die Hand reichen, bedecken. Es bedeutet ebenfalls Salbung oder Potenzial, Dinge geben oder empfangen. Und als letztes ganz spannend in diesem Wort Baruch steckt das Wort Bara, das ist der Schöpfer. Und wenn wir das gemeinsam nehmen mit den einzelnen Buchstaben, dann meint Baruch eigentlich die Unterstützung des Schöpfers. Der Erste im Haus, der Schöpfer, unterstützt sein Geschöpf. Gott, der Schöpfer, das Haupt, unterstützt seine Geschöpfe bei dem, was sie tun mit ihrer Hand. Wir Menschen empfangen vom Schöpfer den Segen für unser Tun und wir geben diesen Segen weiter. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Macht sie euch untertan, herrscht über die Fische im Meer. So heißt es ein paar Verse weiter in der Schöpfungsgeschichte über uns Menschen. Und es ist spannend, es heißt nicht, und Gott segnete sie und sprach, ihr seid fruchtbar, ihr mehrt euch, ihr werdet herrschen. Nein, hier steht ein Imperativ, ein Befehl. Gott segnet mit dem Wort, das aus seinem Mund kommt und du Mensch, tue, wozu Gott dich berufen hat. Segen ist göttliche Unterstützung, damit du deiner göttlichen Berufung nachgehen kannst, damit du wuchern kannst mit den Gaben und Talenten, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Wir glauben, Segen ist sichtbar auf dem Konto, in materiellen Besitztümern. Nein, göttlicher Segen wird sichtbar, wenn du arbeitest und Gott das Gelingen schenkt. Wohlstand, Reichtum und Fülle sind das Ergebnis dessen, dass der Schöpfer sein Geschöpf unterstützt. Das Ergebnis kann aber auch anders aussehen. In der Bibel finden wir eine Menge Beispiele, zum Beispiel Josef im Alten Testament, der 13 Jahre lang Sklave in Ägypten ist. Seine Brüder wollten ihn loswerden und verkauften ihn an Händler nach Ägypten. Und dann heißt es eigenartigerweise in 1. Mose 39, und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Aus dem verratenen und verkauften Jugendlichen Josef wird ein Mann, der sichtbar gesegnet ist. Es fällt auf, dass alles, was Josef in die Hand nimmt, zu Gold wird. Das ist so auffallend, dass sein Herr Potiphar ihm die gesamte Regie über sein Haus gibt. Und selbst als Josef im Gefängnis landet, heißt es wieder, der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. War Josef reich? Nein. Hatte er Geld auf seinem Konto? Nein. Hatte er viele Besitztümer, Häuser? Nein, Josef besaß nichts außer göttlicher Unterstützung. Segen ist Unterstützung in dem, was ich tue. Wir könnten jetzt ganz unterschiedliche Menschen aus der Bibel durchgehen. Noah, mit göttlicher Unterstützung baut er die Arche. Dieser gesegnete Mann fällt auf. Oder Abraham, er wird zum göttlichen Nomaden auf der Suche nach einer neuen Heimat. Und er ist der Erste, dem Gott verheißt, du wirst ein Segen sein, weil ich dich segne. Segen hat also zunächst nichts mit materiellem Reichtum zu tun. Menschen, die viel haben, sind nicht automatisch die Gesegneten, während arme Menschen nicht gesegnet sind. Lass uns schauen, wie Johannes der Täufer gelebt hat. Es heißt von ihm, er lebte in der Wüste und aß Heuschrecken und wilden Honig. Naja, das klingt zunächst mal nicht nach einem Leben in Reichtum und Luxus. Aber was sagt Jesus über ihn? Es heißt, dann fing er, Jesus, an, über Johannes zu reden. Was habt ihr von ihm erwartet, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Fragte er. Wolltet ihr einen Mann in vornehmer Kleidung sehen? Dann hättet ihr in die Königspaläste gehen müssen, dort leben solche Menschen. Oder wolltet ihr einem Propheten begegnen? Ja, Johannes ist ein Prophet und mehr als das. Er ist der Mann, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, ich sende dir meinen Boten voraus, der dein Kommen ankündigt und dir den Weg bereitet. Ich versichere euch, von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender als Johannes der Täufer. Johannes war gehorsam seinem göttlichen Auftrag und der Stimme Gottes. Und das führt zu diesem bemerkenswerten Segen. Bei Abraham sehen wir, Gott entscheidet sich zu segnen, wen er will. Segen im alten Bund ist noch lokal, begrenzt auf einzelne Menschen. Gott entscheidet sich, Abraham will ich segnen und ihn zum Segen machen, nicht seine Brüder Nahor oder Haran. Gott wählt Abraham nicht, weil er eine lange Glaubenskarriere nachweisen kann, viel Zeit mit seinem Gott in der Stille verbracht hat und schon wahnsinnig viel gefastet hat. Gott wählt Abraham, weil er ihn wählt. Der Segen im alten Bund ist begrenzt. Wenn einmal ein Segen über einer Person gesprochen wurde, dann ist das zum einen nicht wiederholbar und auch nicht rückgängig zu machen. Das sehen wir in der bemerkenswerten Geschichte der Zwillingsbrüder Jakob und Esau. Jakob betrügt seinen Vater, gibt sich als der Erstgeborene aus und bereitet seinem Vater eine Mahlzeit und empfängt daraufhin den Segen des Erstgeborenen. Und als dann der echte Erstgeborene Esau kommt und seinem Vater das Essen bringt, da lesen wir in 1. Mose 27, da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach, wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst und hab ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut, und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater, segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach: Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Im alten Bund ist Segen begrenzt auf einzelne Personen. Es hängt von Gott ab, welcher Mensch gesegnet und welcher nicht gesegnet ist. Und im Laufe der Bibel wird auch klar, dass es hier in dieser Geschichte Gott war, der Jakob segnen wollte. Als Gott dann einige Zeit später einen Bund schließt mit seinem Volk Israel, da wird dieser Segen im alten Bund verbunden mit Gehorsam. In 5. Mose 28, da heißt es, der Segen Gottes ist damit verknüpft, ob ich der Stimme des Herrn meines Gottes gehorche und halte und tue alle seine Gebote. Wenn du Gott gehorchst, dann segnet er dich. Wenn du Gott nicht gehorchst, dann trifft dich der Fluch. Trotzdem bleibt die Definition von Segen immer gleich. Segen ist göttliche Unterstützung. Gott unterstützt dich bei deinem Tun. Du Mensch gehorchst Gott, nimmst seinen Auftrag an und er segnet dich. Nimmst du den Auftrag nicht an, gehorchst du Gott also nicht. Zum Beispiel sehen wir das beim Propheten Jona, der vor Gottes Auftrag davonläuft. Dann trifft dich das Unglück. Jona landet in einem Sturm, wird ins Meer geworfen und von einem Fisch verschlungen. Und erst als Jona den göttlichen Auftrag annimmt, gehorcht, wird seine Arbeit zum Segen für die Menschen in Ninive, die Gott eigentlich umbringen wollte. Und was heißt das jetzt für uns Christen heute? Immer noch glauben viele Christen, wenn ich dies tue, dann tut Gott das. Wenn ich den Zehnten gebe, dann wird Gott die Schleusen des Himmels öffnen. Wenn ich die Gebote halte, seltsamerweise wollen wir nur 10 von 613 halten. Was ist denn dann mit den anderen 603? Dann bekomme ich von Gott alles, was ich mir wünsche, dann bin ich gesegnet. Wenn ich faste, kann ich Gott überzeugen, dass Corona endet. In den letzten Wochen bekommen wir sehr viele Anfragen, E-Mails von Menschen, die es gut meinen und die uns einladen für verschiedene Fastenaktionen. Esther-Fasten. Was ist Esther-Fasten? Es ist Fasten, damit der König gnädig gestimmt ist und ich ohne Gefahr zum Thron hinzutreten kann. Das ist der Hintergrund von Esther-Fasten, was sich auf das Buch Esther im Alten Testament bezieht. Esther fragt oder ruft ihr jüdisches Volk zum Fasten auf, damit sie am Leben bleiben. Das ist alter Bund. Ein Bund, der zwischen Israel und Gott geschlossen wurde. Ein Bund, von dem es im Hebräerbrief heißt, dass der neue Bund besser ist als der alte. Ein Bund, der für mich als Christ keine Gültigkeit hat. Was bedeutet dann Segen für uns Christen, die wir ja nicht mehr im alten Bund leben, sondern im neuen Bund? Die Definition bleibt dieselbe. Segen ist göttliche Unterstützung. Gott unterstützt uns dabei, unseren göttlichen Auftrag ausführen zu können. Das ist Segen. Göttlicher Support, göttliche Unterstützung. Und deshalb ist es völlig irrelevant, ob du aktuell Geld auf deinem Konto hast oder nicht. Gott wird dir übernatürlich Geld und alles, was du brauchst, bereitstellen. Entscheidend im neuen Bund ist aber nicht, was du tust. Entscheidend ist, was Jesus bereits getan hat. Alles. Der wichtigste Vers im neuen Bund ist Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Es ist vollendet. Es ist alles ans Ziel gebracht. Wir müssen im neuen Bund nichts mehr tun. Und genau deshalb nennt Paulus diesen neuen Bund das Wort vom Kreuz, eine Torheit und ein Ärgernis. Das ärgert Menschen bis heute. Ich kann nichts tun und ich muss auch nichts tun. Das ist schwer auszuhalten in einer Leistungsgesellschaft. Der neue Bund ist besser als der alte. Warum? Im alten Bund gilt, wenn, dann. Wenn du Gott gehorchst, dann wird er dich segnen. Wenn du auf Gottes Stimme hörst, dann wird er dich unterstützen. Wenn du den Zehnten gibst, dann wird er die Schleusen des Himmels öffnen. Im neuen Bund gilt, du bist gesegnet. Paulus ruft in Epheser 1 aus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Er hat dich bereits gesegnet. Du bist gesegnet. Das muss, das darf und soll noch viel, viel tiefer in uns hineinsinken. Wenn wir Krisen wie Corona und alles, was bestimmt noch folgen wird, erfolgreich bewältigen wollen, dann müssen wir verstehen und leben, dass Jesus am Kreuz alles besiegt hat. Alle Mächte, alle Dämonen, alle Krankheit, alle Schwachheit. Hat er auch Corona besiegt vor 2000 Jahren? Ja, er hat Corona besiegt. Muss ich dann irgendetwas tun, damit Corona besiegt werden kann? Nein, ich kann gar nichts tun. Unser Vorbild für den neuen Bund ist Abraham. Gott ruft ihn heraus, weil er es so wollte, weil er sich so entschieden hatte. Gott segnet Abraham, obwohl der noch kein langes Gehorsams- und Leistungsregister nachweisen kann. Abraham schaut nicht auf eine lange Glaubenskarriere zurück und daraufhin sagt Gott: Wow, Abraham, toll, ich will dich segnen, weil du mir schon so lange gehorsam bist. Nein, Gott segnet aus Gnade, aus Liebe, aus Freude an uns Menschen. Gott segnet Abraham ohne Vorbedingungen. Im neuen Bund weitet Gott seine Gnade und seinen Segen aus auf uns alle. Weil Jesus alle Gesetze des alten Bundes erfüllt, eingehalten hat, sagt Gott: Du Mensch, wenn du meinen Sohn Jesus aufnimmst in dein Leben, dann wohnt er in dir und du bist gesegnet. Gott ist dein großer Unterstützer, dein Supporter. Jesus als Haupt wohnt in dir. Das ist die einzige Voraussetzung, um gesegnet zu sein. Dieser Segen ist nicht rückgängig zu machen. Er ist nicht mehr lokal begrenzt, nicht auf einzelne Menschen begrenzt. Er gehört uns allen. Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er die Kraft, Gottes Kinder zu sein. Wir alle sind gesegnet. Denn alles, was aus Gott geboren ist, sagt Johannes in 1. Johannes 5, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Du bist ein gesegneter Überwinder. Du bist ein gesegneter Sieger. Warum? Weil du alle Gebote hältst? Weil du treu und fleißig die Bibel liest? Weil du regelmäßig Geld spendest und fastest? Nein, weil du aus Gott geboren bist. Weil du durch Christus eine neue Schöpfung bist. Weil Gott dich wollte, dich liebt und dich gesegnet hat. Ja, die Krise ist herausfordernd. Aber Johannes sagt weiter: Der in mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Die Stärke, die wir in uns haben, kommt nicht aus uns, aus unserer eigenen Leistung. Sie kommt durch Christus. Wir sind gesegnet mit Stärke. Petrus sagt dem Volk, das verwundert zugeschaut hat, wie er einen Gelähmten geheilt hat in Apostelgeschichte 3. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk, ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Petrus und Johannes heilen durch die Kraft Jesu einen Gelähmten. Es ist ihnen völlig bewusst, dass es nicht ihre eigene Leistung war, sondern dass Gott sie unterstützt, ihren göttlichen Auftrag zu erfüllen. Das ist Segen. Im neuen Bund geschieht das durch Christus in uns. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wir sind frei von einem Wenn-Dann-Glaube. Wenn ich das tue, dann macht Gott das. Wir sind frei. Wir sind gesegnet. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus. Du bist mit Gnade gesegnet. Gott unterstützt dich. Gott supporte dich. Wenn du zu Hause sitzt und deine Kinder erziehst, Gott unterstützt dich im Homeschooling, im Homeoffice. Du bekommst göttliche Unterstützung, wenn du gerade dein Business aufbaust. Du bekommst göttliche Unterstützung und sie ist dir sicher in allem, was du tust. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, in jeder Hinsicht das Gute zu tun und seinen Willen zu erfüllen. Er hat unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt, ihn durch dessen Blut der neue und ewig gültige Bund geschlossen wurde. Ihn hat er zum wahren Hirten seiner Herde gemacht. Jesus Christus wird euch die Kraft geben, das zu tun, was Gott gefällt. Ihm gebührt alle Ehre in Ewigkeit. Amen.